Wenn ich mit dem Titel ins Kopfkino gehe und die Augen schließe, dann sehe ich dabei, bedingt durch den Rhythmus, auch durch die langsam einsetzenden Keyboards, das hat ja so ein bisschen so was Schwebendes, so was, was Zeitloses.
1001 Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1982.
Hallo zusammen, schönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten.
Ja, Carsten Richter.
Und unser Musikexperte Lutz Stolberg.
Hallo.
I Bless the Rains Down in Africa. Heute geht es um einen sehr bekannten Song der frühen 80er, und zwar Africa von Toto. Hält sich ja bis heute hartnäckig im Radio. Ja. Es muss auf jeder 80er-Party laufen und auch viele jüngere Leute haben Freude an diesem Song. Mhm. Auch wenn es bei einigen mit so einem gewissen Augenzwinkern passiert, vor allem in den sozialen Netzwerken, sprechen wir auch noch heute drüber. Vorher geht es aber darum, was überhaupt die Inspiration dafür war, warum einige in der Band nicht besonders angetan von diesem Lied waren. Und warum der Song so kultig geworden ist. Lutz, du warst ja damals wahrscheinlich ein Teenager, als der Song rauskam, oder? Hast du davon was mitbekommen damals?
Ja, ich war Teenager, 82, Mann, also 17, kurz vor meinem 18. Geburtstag, genau. Und da ging das los. Also Toto hatte ich vorher schon kennengelernt, 1978 schon mit Hold the Line. Das war eigentlich so die erste Toto-Erfahrung. Der Song, der lief im Radio rauf und runter damals und es klang sehr amerikanisch. Und Toto klingt ja im Allgemeinen auch sehr amerikanisch. Und ich fand es nicht schlecht, aber direkt angemacht hat es mich jetzt auch nicht. Und dann ging es 82 weiter. Der erste Titel, die erste Single-Auskopplung aus dem berühmten vierten Album, das war Rosanna. Und der lief auch sehr oft im Radio und sehr modern, sehr zeitlos produziert. Und Rosanna ist mir immer vorgekommen wie so ein Werbejingle irgendwie. Besonders der Mittelteil, dieses Instrumental, dieses oder so, das hat, als ob da also eine glückliche Familie bei Sonnenschein am Tisch sitzt und dann kommt die entsprechende Margarine oder Butter durchs Fenster geschneit auf dem Tisch und so. Also die Assoziation hatte ich immer bei Rosanna, dem Mittelteil. Und dann kam irgendwann die nächste Auskopplung und das war eben halt Afrika.
Wie hat man das damals wahrgenommen? Kannst du dich erinnern?
Also Afrika spielte damals Anfang der 80er eine große Rolle in der Musik. Ja. Das war zum Teil Postkarten-Kitsch-Idylle, das war zum anderen soziales Engagement. Also ich erinnere an die LP Somewhere in Africa von Manfred Mann's Earth Band. Die ist auch 82 erschienen und da war dann schon ein bisschen mehr die Besorgnisse, um den vergessenen Kontinent herauszuhören. Dann gab es natürlich auf der anderen Seite Rose Laurent mit Afrika, Sommerhit 1983. Und also wie gesagt, Postkartenkitsch und soziales Engagement hielten sich da in der Musik.
Höhepunkt war dann sicherlich 85
natürlich,
Live Aid.
Natürlich, Live Aid auf jeden Fall. Die Dürrekatastrophe, die ja bei Africa von Toto auch ein bisschen im Hintergrund steht, also bei der ursprünglichen Idee zum Song. Und also Africa war, wie gesagt, also Anfang der 80er wirklich in aller Munde.
Und der Song hat dann sicherlich wunderbar reingepasst. Ja. Lass uns ganz am Anfang beginnen. Toto ist ja nicht wirklich eine normale Band. Also keine Band, die zusammengereift ist. Es sind ja absolut erfahrene Studiomusiker alles gewesen, die da zusammengetroffen sind, oder?
Ja, richtig. Also da haben wir Steve Porcaro und den Bruder Jeff Porcaro, der Schlagzeuger, der 1992 tragischerweise ums Leben gekommen ist. Ja, David Page, der Keyboarder und natürlich Bobby Kimball, der allseits bekannte Sänger. Und 1976 haben sich zusammengetan in Los Angeles und dann kam ab 78 mit Hold the Line eigentlich kam dann der Erfolg so richtig auf Touren.
Ja, Steve Lukather sollte man noch erwähnen.
Natürlich, ja, Steven Lukather.
Der Gitarrist, auch ein sehr, sehr wichtiges Mitglied und auch, ich glaube, das einzige langjährige Mitglied, was heute noch dabei ist, oder?
Ja, die Band existiert ja wieder, hat mehrere Trennungen durch, zuletzt 2008, 2009. Ja. Inzwischen wieder zusammen mit doch sehr stetigem Personal. Wechsel.
Ja, und dass das alles so versierte Musiker sind, hört man natürlich auch in der Musik. Das hörst du auf jedem Album, auf jeder Platte. Das ist alles wunderbar produziert. Für meinen Geschmack hin und wieder ein bisschen zu viel.
Ja.
Ein bisschen zu, ich will nicht sagen überladen, aber Bei einigen Songs denke ich mir, hättest du eigentlich zwei Songs draus machen können.
Das ist richtig.
Ja, Rosanna ist so ein Beispiel. Dieser Solo-Part dazwischen, da denke ich mir, das klingt eigentlich wie ein anderer Song. Also hätte auch so gut Standalone funktionieren können.
Ja,
ne?
Oder wie eine Margarine-Werbung halt.
Oder so.
Ja. Toto vielleicht zum Bandnamen noch, also Vorbildrolle von Wizard of Oz, der Zauberer von Oz, dürfte klar sein. Der berühmte Musicalfilm mit Judy Garland 1939 gedreht. Und da hieß der Hund der Hauptheldin Dorothy, der hieß eben Toto. Ja. Und es gibt noch eine andere Erklärung, den lateinischen Begriff Totus, also allumfassend, der angeblich bei der Bandgründung und bei der Namensgebung auch eine gewisse Rolle gespielt hat.
Ja, jedenfalls waren sie Anfang der 80er, als Africa erschienen ist, schon eine gesetzte Band, waren schon ein bekannter Name. Und du hast ja schon erwähnt, die vierte Platte von Toto ist ja so der Meilenstein.
Absolut, absolut. Mit 6 Grammys ausgezeichnet, darunter Album of the Year, Recording of the Year und was es da eben halt alles gibt. Also 6 Grammys für eine Platte, das ist schon eine Hausnummer.
Lass uns mal über Africa reden. Steht ja heute im Mittelpunkt der Song. Das ist ja auf dem Mist von David Page gewachsen.
Ja, ja? Genau.
Er hatte da so ein bisschen auf seinem Synthesizer rumgespielt. Mhm. So kam ja letzten Endes die Idee.
Hat wohl den Song oder die Melodie relativ schnell beieinander gehabt.
10 Minuten hat es gedauert.
10 Minuten hat es gedauert, ja.
Also zumindest so grobes Gerüst und den Refrain. Davon abgesehen, der Rest hat sich da ein bisschen hingezogen. Er hat 6 weitere Monate am Songtext gearbeitet.
Am Songtext, ja.
Und die Band war auch nicht so richtig angetan, als es denen dann vorgestellt hat.
Ja, die anderen hielten das irgendwie für blödsinnig oder für Kitsch. Also es zündete nicht so richtig. David Page hat ja einen UNICEF-Film über die Hungerkatastrophe in Afrika. Ja. Und da sind wir wieder eben bei diesem sozialen Aspekt vergessener Kontinent gesehen gehabt. Und das hat ihn zu diesem Song inspiriert.
Und ich finde, dass stellenweise der Songtext auch wirklich gut ist und schon eine gewisse Tiefsinnigkeit hat. Du kannst es auf jeden Fall sehr ambivalent interpretieren.
Also man kann viel reindeuten oder auch nicht. Also wenn man nicht so gut im Deuten ist, dann entdeckt man nicht allzu viel da drin, muss ich sagen. Dann kommt wieder das Schlagwort von der Postkarten-Kitsch-Idylle in den Sinn.
Es werden ja auf jeden Fall immer Bilder geschaffen. Klar, Afrika spielt da eine große Rolle. Der Protagonist ist quasi jemand, der irgendwie von Sehnsucht getrieben ist. Ja. Ist es Sehnsucht nach einer Frau? Ist es Sehnsucht nach Afrika? Das wird nicht so richtig klar, aber er beschreibt dann immer so bestimmte Bilder. Und man hat das Gefühl, er ist mit seiner aktuellen Situation nicht so richtig zufrieden. So klingt das ein bisschen. Ja?
Ich interpretiere es eigentlich so, also jetzt eindimensional betrachtet, das fängt ja an mit hier der Echoes of the Night. Ja. Also da hört man das Echo von Buschtrommeln so ungefähr. Ja. Und er wartet auf die Liebste, die mit dem 12.30 Uhr Flug kommen soll. Ja. Aber ob sie nur kommt über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder eben halt gar nicht, das ist nicht gewiss. Ja. Das wird auch nicht aufgelöst und dann ist von funkelnden Sternen die Rede und über allem thront natürlich der Kilimandscharo. Ja. Willkommen bei Ernest Hemingway, Schnee am Kilimandscharo.
Da gibt es eine Textzeile in Africa, die ich dann ein bisschen billig finde. As sure as Kilimandscharo rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside. Also jetzt frei übersetzt, so sicher wie der Kilimandscharo sich, wie der Olymp über die Serengeti erhebt, so sicher suche ich nach einer inneren Heilung.
Ja.
Du siehst von der Serengeti aus den Kilimandscharo gar nicht.
Ja, das ist eine 8-Stunden-Fahrt
irgendwie auseinander. Also ist beides in Tansania.
Ich glaube, David Page hat das vorher nicht überprüft.
Er hat, glaube ich, in der National Geographic ein bisschen rumgeblättert. Gut, damals gab es noch kein Internet, da konnte man das noch nicht so gut nachprüfen. Ja. Ist ja auch egal, es gibt viele Songs, die nicht so richtig Sinn ergeben. Gut. Aber diese Textzeile finde ich ein bisschen übers Knie gebrochen, so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt, muss ich sagen. Ja? Ich habe kein Problem mit den Buschtrommeln und mit dem 12.30 Uhr Flug, das ist ja wenigstens so Storytelling. Aber was dann weiterhin so kommt, finde ich auch nicht so atemberaubend. Ja. Aber
das ist jetzt, also wenn man dann doch bemüht ist, Deutungen zu finden, dann kann man diese Sache mit ich segne die Regenszeit in Afrika, das kann man als den sozialen Aspekt eventuell begreifen. Damit könnte dann wirklich die Dürrekatastrophe damals in Afrika gemeint sein.
Ja.
Insbesondere Äthiopien, Somalia.
Natürlich. Also es hat ihn ja inspiriert. Und er stammt auch aus einem katholischen Haushalt und ist da natürlich auch mit Afrika-Missionaren in Berührung gekommen. Das hatte er wohl auch im Hintergrund, als er diese Textzeile geschrieben hat. Aber lass uns mal vom Text weggehen. Ich glaube, das ist auch nicht so relevant für diesen Song. Also ich finde, bei Africa trifft einerseits 80er-Nostalgie und andererseits so eine gewisse Zeitlosigkeit aufeinander. Mhm. Aus heutiger Sicht klingt es schon sehr nach 80er und dann aber auch wieder nicht. Das ist sehr interessant. Was ich am Song mag, ist diese gewisse Melancholie,
ja,
die er ausstrahlt.
Ja, da gehe ich mit.
Ja.
Das ist richtig. Es ist, du kannst es sicherlich technisch genauer erklären, was ist da für ein Rhythmus?
Naja, der Rhythmus sollte schon so ein bisschen afrikanisch angehaucht, ja, sein, hat aber auch was von einem Samba-Rhythmus.
Ja, okay.
Also ich weiß, dass Jeff Porcaro zusammen mit einem Perkussionisten, ein Mann namens Lenny Castro, mehrere Minuten lang einfach diesen Beat aufgenommen hat. Ja, also der Perkussionist hat Congas, Marimbas,
Shaker, genau.
Hat alles Mögliche gespielt.
Haben sie Loops draus gebastelt.
Zwei Takte haben sie rausgeschnitten aus einem langen 6-Minuten-Take. Mhm. Und diese zwei Takte ziehen sich quasi durch den ganzen Song. Es wird dann nochmal ein bisschen gewürzt. Ich weiß nicht, ob das ein elektronisches Schlagzeug ist. Kurz vorm Refrain kommt ja dieses dum, 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 dum. Und dann hier mal ein bisschen mehr Becken und so. Aber der Grundrhythmus ist immer dieses dum, 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 babam,
ja, bum, genau.
Babam,
bam, und dann kommen langsam die Keyboards und ab der Stelle wird es dann eigentlich richtig schön.
Finde ich auch. Also im Mittelpunkt stehen da ja die, also es sind sogenannte Synth-Brass-Sounds. Brass bedeutet Bläser. Mhm. Synthetische Bläser klingen natürlich nicht wie echte Bläser, weil sie sind auf einem Yamaha CS80 entstanden. Das war so ein fetter analoger Synthesizer aus Mitte der 70er. Und analoge Synthesizer haben eben so einen sehr eigenen Klang. Ja. Vor allem der Brass-Sound, das ist, nur ansatzweise zu vergleichen mit Hörnern oder Trompeten. Das ist sowas sehr Flächiges. Mhm. Bei Toto klingt das so schön warm, sehr sanft. Ja. Haben natürlich viele 80er-Bands genutzt.
Wenn ich mit dem Titel ins Kopfkino gehe und die Augen schließe, dann sehe ich dabei, bedingt durch den Rhythmus, auch durch die langsam einsetzenden Keyboards, das hat so ein bisschen so was Schwebendes, was Zeitloses irgendwie. Dann sehe ich Antilopen und Giraffen und anderes Getier, die durch die Savanne laufen. Und gerade die langbeinigen Giraffen, die haben ja, das sieht ja immer so ein bisschen aus wie in Zeitlupe, wenn die rennen. Und das sehe ich dann so vor mir. Und das verknüpft sich dann auch mit Bildern aus einem sehr bekannten Film. Mhm. Der Film heißt Hatari. Das ist ein Afrika-Film, ein Abenteuerfilm von Howard Hawks, heißt der Regisseur. 1962 gedreht mit John Wayne, mit Hardy Krüger in den Hauptrollen. Elsa Martinelli hat noch mitgespielt. Und es geht um Großwildjäger in Afrika, die allerdings keine Tiere erlegen, sondern sie fangen und für die Zoos in aller Welt exportieren mit. Tun die Tiere in dem Film immer ein bisschen leid, zumal das wohl auch real gewesen ist, dass die wirklich eingefangen haben da auf ihren Rennjagden da durch die Savanne, wo dann also ein Nashorn, das nicht weiß, wie ihm geschieht, mit Autos verfolgt wird und so weiter. Aber es ist natürlich jetzt kameratechnisch ganz großartig in Pose gesetzt und man sieht viele schöne Landschaftsbilder von Afrika und diese Bilder sehe ich dann immer im Geist, wenn dieses Lied zumindest anfängt.
Und sicherlich hatten sie das auch selber im Kopf, als sie an diesem Song gearbeitet haben. Ja. Das entfaltet auf jeden Fall eine Schönheit, obwohl es ja doch so schlicht ist eigentlich. Ja? Du hast ja diese Bam, 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 Bam und dann wie auf Antwort diesen Kalimba-Sound, der natürlich auch von einem Synthesizer stammt. Steve Porcaro war dann, glaube ich, dafür verantwortlich. Also der andere Keyboarder neben David Page. Und das Flöten-Solo, das hat ja dann auch so einen leichten Afrika-Touch. Es ist ja eigentlich auch nicht viel mehr. Du hast diesen Beat, du hast die Synthesizer, du hast dann so ein bisschen Akustik-Gitarren geklimper, wahrscheinlich von Steve Lukather. Später kommt E-Gitarre dazu, bisschen Piano. Ja, und dann hast du natürlich auch den Gesang, der sehr einprägsam ist, der sich gut in diese Melancholie einfügt, beziehungsweise der Refrain. Es ist ja auch was zum Mitsingen. Rein vom handwerklichen haben sie alles richtig gemacht, obwohl sie sich ja wirklich sehr gezopft haben. Die wollten das, also einige, gerade Steve Lukather, der wollte das nicht auf dem Album haben. Mhm. Er hat sogar gesagt, wenn das ein Hit wird, dann renne ich nackt den Hollywood Boulevard runter. Er hat es nicht gemacht, glaube ich nicht. Wobei man weiß nicht, was in den 80ern passiert ist, das bleibt in den 80ern. Aber ist mir jedenfalls nicht zu Ohren gekommen. Und ich glaube, es sollte auch nicht als Single ausgekoppelt werden. Mhm. Erst als dann so ein paar DJs diesen Song in den Clubs gespielt haben und das ziemlich gut ankam, hat die Plattenfirma davon Wind bekommen und die haben dann gesagt, dass sie das auch mal als Single raushauen. Hm. Und das war ein großer Hit.
Absolut. Ja. Nummer eins in Amerika, mehr muss man nicht sagen. In den anderen Ländern nicht ganz so erfolgreich. Deutschland war, glaube ich, nur Platz 14 und Großbritannien Platz 3 oder 4. Mhm. Aber es lief bis zum Vergessen im Radio und es läuft eben halt heute noch.
Ja, was macht den Reiz aus? Warum ist das heute noch so ein Kultsong?
Weil er so zeitlos ist, weil er Bilder assoziiert, die ich versucht habe schon zu beschreiben und weil er gemächlich und unaufdringlich daherkommt. Also du kannst den Film, du kannst den Song tausendmal gehört haben. Er wird immer noch nicht aufdringlich. Du kennst ihn natürlich in allen Facetten, aber man lässt es sich gefallen.
Er ist sehr eingängig. Ja. Ja. Und ist ja auch ein Stück weit ein Internetphänomen geworden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte da so mitbekommen hast. Das war ja eher meine Jugendzeit, beziehungsweise so in meinen 20ern, ging es los, dass sehr, sehr viele Musiker bei YouTube Cover-Videos von Africa rausgebracht haben. Das gab es dann mal als Chor-Version oder einfach bloß mit Akustikgitarre und so. Die haben dann den Song wieder für sich entdeckt. Hing vielleicht auch damit zusammen, dass damals diese 80er-Nostalgiewelle losging, die ja ein Stück weit auch noch bis heute andauert. Ja? Ja. Und Africa ist halt auch ein wunderbarer 80er-Song, weil er eben das Pop-Handwerk so wunderbar umsetzt. Wie so viele 80er-Songs. Also ich bin ja immer der Meinung, die Songs damals in den 80ern, oder die Produzenten, besser gesagt, die hatten es dann irgendwie raus.
Die hatten
unaufdringliche Songs zu schaffen, die trotzdem irgendwie hängen bleiben.
Ja.
Das hast du in den 60ern nicht, das hast du in den 70ern nicht. In den 90ern war es dann auch schon wieder kantiger. Aber in den 80ern, die haben da schon vieles richtig gemacht, aus kommerzieller Sicht zumindest. Ja? Und dann hat das eben in dieser Retro-Welle, haben das ja auch die amerikanischen Shows aufgegriffen, so die Showmaster wie Jimmy Kimmel, die haben das dann auch so persifliert, beziehungsweise diese sarkastische Trickfilmserie South Park, da taucht Africa auch als Running Gag auf. Mhm. Und dann, das fand ich auch sehr lustig, gab es einen Fan auf Twitter, allerdings kein Toto-Fan, sondern ein Fan der Band Weezer. Ist eine Band, die sich in den 90ern gegründet hat. Man kennt den Song Buddy Holly oder Islands in the Sun. Mhm. Und dieser Fan hat in diesem Tweet bei Twitter einfach Weezer aufgefordert, sie sollten doch mal Africa covern. Weil es ist eine Band, die gerne mal was covert und er wollte sich einfach einen Spaß erlauben. Das kam halt wirklich sehr gut an. Ich meine, die sozialen Netzwerke funktionieren ja so. Wenn da irgendwie mal was Lustiges rausgehauen wird und viele Leute reagieren darauf, dann wird's bekannt. Und natürlich ist es dann auch bis zur Band vorgedrungen. Und sie haben, um die Leute zu ärgern, erstmal Rosanna gecovert. Später kam dann aber auch eine Weezer-Version von Africa raus. Und Toto haben das wiederum mitbekommen und haben dann einen Weezer-Song gecovert, und zwar Hashpipe. Wie auch immer, Africa war auf einmal in aller Munde und auch auf den Festivals, wo Weezer gespielt wird, haben dann die ganzen 20-Jährigen dazu getanzt. Ist ein Song, der nicht stirbt.
Ja.
Man kann es nicht anders sagen.
Aber in unserer heutigen Zeit, also ich weiß nicht, inwieweit Toto damit anecken, da ist man ja immer sehr schnell bei der Sache mit dem Vorwurf kultureller Aneignung, wenn es darum geht, insbesondere Drittstaatenländer irgendwie zu romantisieren, wie das ja eindeutig der Fall ist in dem Song auch. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es da schon solche Vorwürfe gibt, wobei ich die für unberechtigt halte, weil Toto versuchen nicht irgendeinen afrikanischen Sound zu imitieren, sondern sie gehen eigentlich mit dem Verständnis, mit uramerikanischem Verständnis an die ganze Sache ran. Das ist also amerikanische Musik.
Also ich glaube, bei der Kritik geht es gar nicht so sehr um die Musik, weil das ist einfach Poprock mit leicht afrikanischen Anleihen. Da gibt es nichts dran auszusetzen, finde ich. Nee, es geht wahrscheinlich eher um den Text, weil es ja schon so eine kitschige Verklärung ist. Aber da gibt's auch krassere Beispiele, die richtig mit Stereotypen arbeiten, beziehungsweise es gibt ja auch dieses White Savior-Ding, also der weiße Retter, der da von Europa oder von Amerika kommt und den Leuten dort erklärt, wie sie zu leben haben. Das trifft aber auf Afrika nicht zu. Überhaupt nicht. Nee, also da finde ich die Kritik dann nicht berechtigt.
Also ich behaupte, Africa von Toto ist keine kulturelle Aneignung und ich kenne auch niemanden, der ernsthaft gegen den Song protestiert.
Ich glaube, es gibt auch viele, die einfach diese Sanftheit und diese Melancholie der Musik genießen. Ja? Jetzt mal frei von der ganzen Assoziation mit Afrika. Ja. Es ist einfach ein gut geschriebener Song. Und ich verstehe auch nicht, warum sie es nie rausbringen wollten. Okay, so viel zu Toto in Afrika. Ja. Lutz, hast du noch sonst was zu sagen?
Ja, Toto, wie gesagt, interessante Band, die bis heute eigentlich existiert. Also mit vielen personellen Wechseln. Die haben auch öfters schon in Leipzig gespielt, also hier bei uns in Sachsen mit Vorliebe dann auf der Parkbühne, ja. Open Airs im Sommer. Da kommt Toto dann eigentlich richtig gut.
Ja, ist eine tolle Band. Ist nicht hundertprozentig meine Musik. Wie gesagt, ich finde es manchmal ein bisschen überladen. Aber trotzdem, ich verstehe vollkommen, dass da Leute sehr viel Freude dran haben, weil das macht einfach Spaß, was sie da auf die Bühne zaubern. Lutz,
ja,
vielen Dank für deine Expertise.
Hat Spaß gemacht.
Und euch wie immer vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund. Bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss.
Macht's gut.